Ein 17-jähriger Junge spricht mit einem Pastor. Der Pastor ist schon älter, er trägt weißes Haar und blickt aus lebenserfahrenen Augen. Der 17-jährige junge Mann sagt: "Es ist so ungerecht." Verwundert blickt ihn der Ältere an. "Was ist ungerecht?" Der Junge: "Es ist ungerecht, dass ich vielleicht früher sterbe als du." Der Ältere: "Du glaubst, dass du früher stirbst als ich? Wie kommst du darauf?" Die Antwort: "Man hört überall vom Krieg. Krieg in der Ukraine, Konflikte in Israel und dann die Gefahr aus dem Iran. Und in Deutschland wird aufgerüstet. Viel Geld fließt in das Militär und es wird von Wehrpflicht geredet. Dann muss ich auch Soldat werden." Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Denken Sie, dass dieses Gefühl von Ungerechtigkeit passend ist? Oder reagiert dieser Jugendliche vielleicht mit unangemessener Angst? Ich denke nicht, dass die Angst völlig unbegründet ist. Unser Sohn ist 21 Jahre alt und auch in unserer Familie sind wir besorgt und wir sprechen über das Thema Aufrüstung und Wehrpflicht. Insbesondere dann, wenn die Tagesschau wieder einmal lange Berichte zu diesem Thema hat. Ich will mir einfach nicht vorstellen, dass den Kindern und Jugendlichen in unserem Land so eine Zukunft droht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie noch vor einigen Jahrzehnten jeder jugendliche Mann ganz normal zur Bundeswehr musste. Jungen wurden in einer Grundausbildung zu Soldaten ausgebildet. Und gehässige Zungen, die meinten damals dazu, diese Ausbildung, die ähnelte in gewisser Weise den Geländespielen von Kindern. Heute ist das anders. Heute spricht man von Aufrüstung in Deutschland. Man hört ebenfalls Überlegungen zu einem Europaheer, also von einer Armee, die nicht einfach nur da ist, ohne auf Kriegsschauplätzen eingesetzt zu werden, sondern eine Armee, bei der man tatsächlich damit rechnen muss, dass die zum Einsatz kommt, zum Einsatz auf Leben und Tod. Solche Gedanken machen Angst, uns als Eltern und auch manchen Jugendlichen, so wie der Jugendliche, von dem ich gerade erzählt habe. Dem Jugendlichen, der darüber nachdenkt, wie ungerecht es ist, wenn er selbst vielleicht zur Armee muss, selbst kämpfen muss und damit rechnen muss, dass er vielleicht sogar dabei stirbt. Ungerechtigkeit und Krieg. Das sind zwei Themen, die werden ganz oft im Zusammenhang genannt. Krieg bzw. Unfrieden hat mit ganz unterschiedlichen Facetten von Unrecht zu tun. Ist es da verwunderlich, wenn im Gegensatz dazu die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden oft auch in einem Atemzug genannt wird? Gerechtigkeit und Frieden, beziehungsweise die Sehnsucht danach, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach Frieden, die tauchen ganz oft gemeinsam auf. Und zwar gerade dann, wenn Gerechtigkeit und Frieden Mangelware sind. 80 Jahre Frieden in Deutschland und Frieden und Gerechtigkeit, die gehörten lange Zeit nicht zu den Themen, die uns so groß bewegt haben. So empfinde ich das zumindest. Vielleicht Sie ja auch. Wir haben uns an den Frieden gewöhnt. Und das war auch gut so. Doch wie lange wird dieser Frieden stabil bleiben? Ich höre von manchen Menschen, die sind an dieser Stelle besorgt. Der Krieg rückt wieder näher, der Krieg rückt näher und damit auch die Sehnsucht nach Frieden. Die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit, das ist nichts, was neu ist. Diese Sehnsucht bewegte über Jahrtausende immer wieder Menschen. Ich lese heute einen Text, der ist ungefähr 2800 Jahre alt. 2800 Jahre. Und dieser Text bildet die Grundlage für die Predigt heute. Ich lese aus dem Buch Jesaja, Jesaja 2, Vers 1 bis 5, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. In einer Vision empfing Jesaja, der Sohn von Amos, diese Botschaft für Juda und Jerusalem. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn stehen, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen stürmen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu. Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisung geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkündigen. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den vielen Nationen spricht er Recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr Krieg zu führen. Kommt, ihr Nachkommen von Jakob, wir wollen jetzt schon mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Liebe Gemeinde, was passiert in diesem Text? Zuerst wird hier vom Propheten Jesaja geredet. Wer sich an der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, Jesaja war ein sehr bedeutender Prophet. Ein Mann, der mit Gott reden konnte, ein Mann, der die Stimme Gottes hören konnte. Und dieser bedeutende Prophet hört von Gott: Es wird einmal eine Zeit geben, in der das Haus Gottes so etwas Ähnliches sein wird wie ein internationaler Gerichtshof. Menschen aus allen Völkern werden zu diesem Gerichtshaus kommen. Gott selbst wird dort als Richter Recht sprechen. Und wir alle wissen, in der Bibel steht, dass Gott wirklich gerecht ist. Wenn er als Richter auftritt, dann kann man sicher sein, die Schuldigen werden bestraft. Und die Unschuldigen? Sie kommen endlich zu ihrem Recht. Schauen wir einmal genauer in den Text. Der erste Gedanke, den ich in diesem Text finde, lautet: Erlebte Ungerechtigkeit führt zu Kriegen. Wer das aktuelle Weltgeschehen betrachtet, der ahnt, in unserer Welt läuft das nicht ganz so ideal. Um es vorsichtig zu sagen, so manch ein Volk hat hier das Gefühl, hier gibt es ein Unrecht. Und was ist die Konsequenz? Russland greift die Ukraine an. Man munkelt, dass es auch damit zusammenhängt, dass sich nach dem Zusammenbruch des Sozialismus das russische Volk vor der immer stärker werdenden NATO fürchtete. In der Konsequenz, das ukrainische Volk wird angegriffen. Ein ganz offensichtlicher Rechtsbruch. Die Konsequenzen werden uns seit 3 Jahren täglich in den Nachrichten vor Augen geführt. Ein Unrecht, was mit noch größerem Unrecht bekämpft wird. Oder die Situation in Nahost. Der Iran fühlt sich gegenüber der Dominanz von USA und anderen westlichen Ländern hilflos. Immerhin haben diese ja die Atombombe. Der Iran will auch so eine Bombe und er beginnt daran zu arbeiten. Jetzt fühlen sich aber die anderen Länder bedroht und eines dieser anderen Länder greift an und handelt. Die Liste lässt sich fortführen. Islamische Länder fühlen sich der westlichen Kultur unterlegen. Es bilden sich islamistische Terrorzellen. Mr. Trump hat das Gefühl, sein Land bezahlt für den Wohlstand in Europa und Asien. Also erhebt er Zölle. Ein Wirtschaftskrieg beginnt. Wie viele Spiralen der Gewalt erleben wir gerade in unserer Welt? Und immer wieder geht es um Gerechtigkeit und um das Gefühl, das eigene Volk ist einem anderen Volk unterlegen. Ein Volk fühlt sich ungerecht behandelt. Und genau genommen, wir brauchen ja gar nicht auf das Weltgeschehen zu schauen. Wenn wir einmal ganz ehrlich sind, dann erleben wir es auch direkt in unserem Alltag. Wo haben Sie sich das letzte Mal ungerecht behandelt gefühlt? In Ihrer Ehe? In Ihrer Familie? Im Freundeskreis? Oder bei der Arbeit? Haben Sie auch manchmal das Gefühl, hier möchte ich am liebsten mit dem Fuß aufstampfen und wie ein kleines Kind ganz empört sagen, das ist aber ungerecht. Und genau in so ein Unrechtserleben hinein spricht unser Bibeltext. Dabei gibt er sich nicht mit den kleinen Ungerechtigkeiten in unserem Alltag ab. Nein, unser Bibeltext wagt sich an die ganz großen Themen dieser Welt, nämlich an die Konflikte zwischen den Völkern. Jesaja, der große Prophet aus dem Alten Testament, er empfängt eine Botschaft von Gott, eine Botschaft, die ist schier unglaublich. Vor unseren Augen wird das Bild eines Gerichtshofs aufgemalt. Es ist nicht ganz falsch, wenn wir bei diesem Bild an einen internationalen Gerichtshof denken. Unser gegenwärtiger internationaler Gerichtshof versucht ja auch Gerechtigkeit herzustellen, und zwar zwischen den Völkern. Selbst wenn die Macht dieses internationalen Gerichtshofs begrenzt ist und wenn er auch nicht von allen Völkern anerkannt ist. Aber immerhin, es ist ein Versuch, einen Gegenpol zu setzen, ein Gegenpol zu Unrecht und Krieg. Und der Gegenpol zu Unrecht und Krieg heißt zweitens Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Der Gegenpol zu Krieg und Unrecht lautet Frieden und Gerechtigkeit. Unser Bibeltext spricht von der Sehnsucht danach. Das erkennen wir, wenn wir uns das Besondere dieses Textes vor Augen halten. Das Besondere an dem Bild, was uns die Vision von Jesaja aufzeigt, ist nämlich, die Menschen aus allen Völkern, sie kommen. Und sie kommen freiwillig zu diesem Gerichtshof. Freiwillig kommen die Menschen, angetrieben von der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Die Menschen wünschen sich Veränderung. Und was auch besonders ist, ihre Sehnsucht, die verbinden sie mit Gott. Sie sagen selbst, wir wollen lernen, so zu leben, wie Gott es will, wie Gott das Leben will. Anscheinend wollen diese Menschen nicht nur, dass Gott als Richter Recht spricht, sondern sie wünschen sich auch, dass Gott wie ein guter Lehrer handelt. Gott soll den Menschen zeigen, wie man nach seinem Willen lebt. Denn nach Gottes Willen leben heißt Leben in Frieden. Eine ganz schön steile These, möchte man sagen. Die Menschen wünschen sich zu lernen, wie man in Frieden lebt. Und sie vertrauen darauf, erstens, es gibt die Möglichkeit, in Frieden zu leben. Und zweitens, Gott weiß, wie das geht. Ich stelle mir das in der heutigen Zeit vor. Gott sitzt auf seinem Richterstuhl und dann kommen sie, und zwar freiwillig, Russen und Ukrainer. Iraner und Israelis, muslimische Kulturen und die sogenannten christlichen Kulturen, Amerikaner und Europäer, die reichen Staaten dieser Welt und die armen Staaten dieser Welt. Und alle gestehen ein, wir schaffen es nicht, wir kriegen das nicht hin mit dem Frieden. Egal, was wir für Lösungen finden, irgendjemand fühlt sich immer benachteiligt. Gott, kannst du uns da nicht helfen? Kannst du uns nicht beibringen, wie das mit dem Frieden funktioniert? Was für ein schönes Bild. Aber wie unrealistisch ist das? Hier möchte man doch am liebsten mitleidig sagen, Jesaja, du bist aber ein Träumer. Du Idealist, wie soll denn das funktionieren? So etwas kann ja vielleicht noch in einem Kinderzimmer gut gehen. Wenn zwei Kinder sich streiten und beide laufen dann zu ihrem Papa, weinend und klagend. Papa, der Bruder hat mich gehauen. Nein, Papa, die Schwester hat angefangen und mir das Spielzeug weggenommen. Dann kann in solchen Situationen tatsächlich der Papa ein Machtwort sprechen. Im Idealfall ein Kompromiss. Beide kriegen ein bisschen Recht und beide kriegen ein bisschen Ärger. Und dann ist der Frieden wiederhergestellt. Aber wie soll denn das beim Weltgeschehen funktionieren? Es scheitert ja schon daran, dass wir nicht alle den gleichen Papa haben. Die einen glauben an unseren Gott, den Vater von Jesus Christus, die nächsten an Allah. Und sie wissen selbst, es gibt so viele andere Religionen. Wie soll das also beim Weltgeschehen funktionieren, dass alle Menschen freiwillig zu Gott kommen? und dann auch noch sagen, wir schaffen das nicht allein. Lehre du uns, wie man in Frieden lebt. Drittens, die Vision einer Zukunft von Frieden und Gerechtigkeit. Liebe Gemeinde, unser Bibeltext erzählt uns tatsächlich nicht, wie das geschehen kann. Aber er malt uns eine Zukunftsvision vor Augen. Es gibt Situationen, in denen weiß man noch nicht, wie Veränderung erreicht werden kann. Man weiß nur, so wie es jetzt ist, so geht das nicht weiter. Man sieht den Weg noch nicht. Man sieht nur die Sackgasse, in der man gerade steckt. Aber manchmal hilft es. Manchmal hilft es, sich in dieser Situation erst einmal bewusst zu machen, wo will ich eigentlich hin? Was soll das Ziel sein? Manchmal hilft es, sich erst einmal das Ziel anzuschauen, bevor man schaut, welcher Weg führt eigentlich hin zu diesem Ziel. Und so ein Ziel, so ein Zukunftsbild malt uns Jesaja vor Augen. Jesaja fordert uns geradezu heraus. Stellt euch einmal vor, ein Leben ohne Krieg. Was bedeutet das? Es gibt einen gerechten Weltenrichter, einen Richter oder einen Gerichtshof, den alle Nationen dieser Welt als unparteiisch ansehen. Einen Richter, dem alle Völker dieser Welt zutrauen, dass er wirklich Gerechtigkeit herstellen kann, und zwar Gerechtigkeit ohne Blutvergießen. Ein Richter mit mehr Macht als unser internationaler Gerichtshof. Ein Richter, unparteiisch, unparteiischer als Amerika oder die NATO insgesamt. Ein wirklich gerechter Weltenrichter. Sobald irgendwo das Empfinden auftritt, hier geschieht Unrecht, dann kann man zu diesem Weltgericht gehen. Und der Weltenrichter klärt das. Konflikte müssen nicht mehr eskalieren. Die Spirale der Welt wird bei Zeiten unterbrochen. Es ist gar nicht mehr notwendig, Kriege zu führen. Das Recht eines Volkes muss nicht mehr mit Blut bezahlt werden. So ein Bild malt uns Jesaja vor Augen. Und er malt dieses Bild weiter aus. Waffen werden nicht mehr gebraucht. Die Waffenindustrie muss sich umorientieren oder Konkurs anmelden. Und damals hieß das, die Schwerter werden zum Schmied gebracht. Der Schmied erhitzt das Eisen und schmiedet die Waffen um. So etwas kann bedeuten, aus Schwertern werden Pflüge gemacht. Das Metall wird so verändert, dass man jetzt damit den Boden pflügen kann, um Getreide zu säen und Brot zu backen. So etwas kann auch bedeuten, dass Speere umgeschmiedet werden. Das Metall eines Speeres wird so verändert, dass ein Messer entsteht. Ein Messer, was man nutzen kann, um Weintrauben abzuschneiden. Und schließlich kann aus den Trauben dann ein leckerer Wein entstehen. Brot und Wein als Symbole für ein gutes Leben. Es wurde damals von Jesaja nicht das Bild vom Abrüsten aufgemalt, sondern das Bild vom Umrüsten. Aus Waffen wurden Werkzeuge. Werkzeuge, die nicht den Tod bringen, sondern helfen zu leben. Und das Allerbeste, das ist etwas, wonach sich alle besorgten Eltern sehnen. Etwas, wonach sich auch dieser ungerecht behandelte Jugendliche vom Anfang sehnt. Das wirklich Beste lese ich noch einmal direkt aus der Bibel vor. Jesaja sagt nämlich, kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Oder mit modernen Worten gesagt, die Wehrpflicht wird für alle Zeiten abgeschafft. Der Aufbau einer Armee ist nicht mehr nötig. Liebe Gemeinde, wie schön wäre das? Wie schön wäre es, wenn diese Vision Realität werden würde? Der Alltag sagt uns jedoch, wir sind von dieser Vision weiter weg als noch vor wenigen Jahren. Es ist ja schön, so eine Vision zu haben, aber wie kommen wir dahin, dass diese Vision auch Wirklichkeit wird? Jesaja ermutigt uns, auf Gott zu blicken. In seiner Vision ist der Weltenrichter Gott. Gott, kennt die Bedürfnisse jedes einzelnen Volkes. Ja, mehr noch, Gott sieht jeden einzelnen Menschen. Er blickt auf jeden und jede von uns. Unsere Ängste und Sorgen sind ihm nicht verborgen. Er sieht auch, an welchen Stellen wir uns ungerecht behandelt fühlen. Gott kann uns Recht schaffen, auch ohne Waffen, ohne dass die Spirale der Gewalt eskaliert. Und deshalb sagt Jesaja auch am Ende unseres Predigtextes einen ganz entscheidenden Satz. Wir wollen schon jetzt mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Jesajas Vision ist Zukunftsmusik. Nicht nur vor 2800 Jahren war sie Zukunftsmusik, sondern sie ist es heute immer noch. Wir sind dem Ziel einer gerechten Welt und eines Weltfriedens leider nicht näher gekommen. Und daher ist der letzte Satz von Jesaja umso wichtiger. Wir wollen schon jetzt mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Licht bedeutet an der Stelle, Gott ist unsere Orientierung in der Dunkelheit. Er ist unsere Hoffnung auf ein besseres Morgen. Und daher ist es so wichtig, dass wir schon beginnen. Beginnen, auf Gott zu schauen und im Sinne Gottes zu leben. Biblisch gesprochen, mit Gott zu leben. Wir dürfen uns von der Botschaft Gottes durch unser Leben leiten lassen. Gerade dann, wenn wir Situationen haben, in denen wir Unfrieden erleben. Höchstwahrscheinlich hat niemand von uns die Möglichkeit, aktiv die Kriege dieser Welt zu beenden. Doch was ist mit den kleinen Kriegen, den Kriegen in unserem Alltag? Und was ist mit den mehr oder großen, weniger großen Ungerechtigkeiten, die wir in unserem Leben erfahren und die sich manchmal auch zu einer Spirale der Gewalt entwickeln, wie zu einem Wirbelsturm? Jede große Ehekrise hat einmal ganz klein angefangen. Vor jeder dramatischen Kündigung eines Arbeitnehmers standen anfänglich kleine Probleme. Jeder schmerzhafte Bruch von Freundschaften hatte in der Regel einen unscheinbaren Beginn. Beginnen wir doch an diesen Stellen. Leben wir an diesen Stellen mit Gott. Lassen wir die Botschaft Gottes unser Handeln bestimmen. Und vielleicht erleben wir dann, wie durch unseren Glauben und unsere Beziehung zu Gott unser Handeln durch kleine Gesten bereichert wird. Kleine Gesten, die wir selbst tun und durch die größere Katastrophen vermieden werden können. Es sind nur kleine Samenkörner, aber kleine Samenkörner können wachsen. Am Ende der Predigt lese ich dazu passend eine kleine Geschichte vor. Eine Geschichte passend zu den kleinen Gesten, die zu Samenkörnern werden. Ein junger Mann hatte einen merkwürdigen Traum. Im Traum betrat er einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte der Mann den Engel, was verkaufen Sie? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort, alles, was Sie wollen. Der junge Mann sagte, dann hätte ich gern das Ende der Kriege in der Welt, die Heilung der zerstörten Natur, die Beseitigung der Elendsviertel in der dritten Welt, mehr Arbeitsplätze mit angemessener Vergütung, mehr Zeit für die Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen und zu reden, überhaupt mehr Bereitschaft der Menschen, aufeinander zuzugehen und füreinander einzustehen. Und da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen.